This Sunday service, which is in a way the last service of our Christmas services.
Wir möchten euch alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem letzten Weihnachtsgottesdienst von dieser ganzen Serie. Und bitte ich bitte um Verständnis, wenn ich auch etwas schwach rüberkomme, so etwas kränklich, aber ich mag es, wie die Zulus das ausdrücken. Sie sagen einfach Mkhuhlane, das bedeutet Grippe. Ich hatte Mkhuhlane, also Grippe, und das kann alles heißen. So, die letzten Tage hatte ich Mkhuhlane. Und trotzdem fließt mein Herz über. Diese vergangenen Gottesdienste haben mich reich gesegnet. Und dann haben wir außerdem noch wunderbare Neuigkeiten heute Morgen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir am Samstagmorgen zusammen um Regen gebetet haben für zwei Farmer, zwei Bauern hier in Südafrika. Und wir haben zwei Telefonate bekommen. Besonders der eine war so dankbar, er hat 21 mm Regen bekommen. Beide haben bekommen, aber der eine eben besonders viel. 21 mm ist sehr viel. Früher hatten wir in Südafrika das englische Längenmaß und das ist fast ein Inch.
So let's just pray together.
Nun wollen wir zusammen dafür danken und beten. Herr, wir danken dir für diese Gottesdienste. Danke, dass du uns bewahrt und erhalten hast und durch Anfechtungen, Schwierigkeiten und Sorgen. Und danke, dass du so wunderbar die Gebete beantwortet hast, erhört hast. Danke für den Regen, den du geschickt hast. Und bitte, Herr, wirke weiter, sei uns gnädig und segne doch auch diesen Sonntagmorgen Gottesdienst. Amen. Als ich über heute nachgedacht habe, da kam ein Text aus der Bibel kam mir in den Sinn. Und dann dachte ich, aber das ist ja nicht wirklich ein Weihnachtstext. Aber für mich enthält dieser Text eine tiefe Weihnachtsbotschaft. Und dann dachte ich, müssen wir oder dürfen wir nur ausschließlich über die Geburt Jesu Christi an Weihnachten predigen aus den Evangelien? Ist es nicht so, dass wir eigentlich die Weihnachtsbotschaft aus der ganzen Bibel bekommen? Die ist in der ganzen Bibel zu finden. Also, ich bitte um Verständnis, wenn ich heute Morgen einen etwas anderen, ungewöhnlichen Text lese. Es ist allerdings aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium, aber wir lesen aus dem 5. Kapitel. Lukas 5, Kapitel 1. Es geschah aber, als sich die Leute zu ihm drängten, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land abzustoßen. Und er setzte sich und leerte die Menschenmengen vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Wir lesen mal so weit für den Anfang. Was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Wir feiern die Zeit, als Gott in das Boot der Menschheit gekommen ist und er hat sich zusammen mit uns in das Boot gesetzt. Er hat sich zu uns ins Boot gesetzt und hat sich mit uns unterhalten. Jesus ist nicht nur zu einem kurzen Besuch auf die Erde gekommen und wieder zurück zum Himmel gefahren. Nein, er kam in diese Welt und hat sich zu uns hingesetzt, uns arme, verlorene Sünder, die vollkommen in der Finsternis sind. Er hat sich mit uns hingesetzt und hat alles miterlebt und durchgemacht, was wir erleben. Schmerzen, Verfolgung, Versuchung, alle diese Dinge hat Jesus zusammen mit uns erlebt, weil er sich zu uns gesetzt, zu uns gesellt hat. Und Freunde, was wir in den vergangenen Tagen über Weihnachten gefeiert haben, ist sein erstes Kommen, als er zum ersten Mal kam und sich zu uns ins Boot gesetzt hat, sich zu uns gesellt hat. Sag mir, sagen Sie mir, hat sich Jesus je zu dir ins Boot gesetzt? Kennst du eine Zeit in deinem Leben, wo Jesus sich zu dir ins Boot gesetzt hat, zu dir mit all deinen Träumen und Plänen, Herausforderungen, Schwierigkeiten? Und da ist er zu dir gekommen und hat sich zu dir ins Boot gesetzt. Aber vielleicht hast du es nicht bemerkt, als er zu dir ins Boot gestiegen ist. Vielleicht hast du ihn nicht erkannt. Du hast nicht gemerkt, dass es er, Jesus, war. Warum nicht? Weil er nicht einer der Deinen war. Weil er nicht einer aus deinem Hintergrund, deiner Kultur war. Denk dran, Jesus war ja ein Jude. Ja, ein Jude. Aber da war sonst nichts anderes, was ihn mit Petrus und den anderen Jüngern irgendwie vereint hätte, was ihn offenbart hätte als Gottes Sohn. Er war nicht gelehrt, er war kein Pharisäer, kein Schriftgelehrter. Die Juden waren eine gottzentrierte Gesellschaft. Und das war ihr Hintergrund. Alles drehte sich um Gott. Es gibt keine andere Nation, kein anderes Volk in dieser Welt, wo der Charakter, die Kultur der Nation nur im Glauben ist und in nichts anderem. Alles konzentriert sich auf ihre Religion. Es ist theozentrisch. Es war der Glaube jedes Individuums, ob er ein Jude war oder nicht. Das machte ihn zum Juden. Mit anderen Worten, das war selbstverständlich und klar, dass wenn jemand als Messias zu ihnen kam, dann schauten alle auf die Schriftgelehrten und wollten von ihnen wissen, sie waren die Propheten und die die Schrift auslegen konnten. Aber Petrus, er hatte Augen, die sehen konnten. Und er hat erkannt, ihm ist das offenbart worden und aufgegangen, dass Jesus der Christus ist, der Messias. Das lesen wir in Vers 5. Er nennt ihn Meister. Hört ihr? Er sagt Meister, nicht Herr oder Sir auf Englisch, kein Ehrentitel. Er sagt, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und dann Vers 6. Und als sie dies taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss. Jesus hatte Augen, die den Sohn Gottes erkannten. Vielleicht ist Jesus zu dir ins Boot gestiegen, aber deine Augen sind verblendet. Du bist wie ein Blinder, der nicht sehen kann, weil er nicht einer von deinem Volk ist, deiner Kultur, deiner Nation. Er hat nicht meine Hautfarbe. Und er hat auch nicht die gleiche politische Meinung, die ich habe, wovon ich überzeugt bin. Heutzutage sind die Politiker, ist Politik wie eine Religion geworden. Als bei der Unabhängigkeit von Tansania Julius Nyerere der erste Präsident war nach der Unabhängigkeit. Sie waren vorher eine Kolonie Englands, aber dann wurden sie unabhängig und er war der erste Präsident des neuen Regimes. Julius Nyerere, der sagte, sucht zuerst das Reich der Politik und dann wird euch alles andere zufallen. Freunde, wir leben in einer Zeitepoche, wo Menschen das Reich der Politik suchen. Das ist ihr ganzer Lebensinhalt, ihr Ziel, ihre Überzeugung von A bis Z. Das Wichtigste. Und wenn dein Blick darauf gerichtet ist, dann wirst du den Sohn Gottes verpassen, wenn er in dein Lebensboot hineinsteigt und er wird an dir vorübergehen. Wir haben in diesen Tagen gehört, wie ein Engel Josef erschienen ist, dem Vater von Jesus. Und dann hat der Engel zu ihm gesagt, dieses Mädchen, diese Jungfrau, auch wenn sie schwanger ist, heirate sie, nimm sie dir zur Frau, weil das Kind, was sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Nun, was hat Josef dazu geführt, zu gehorchen? Nur eins. Weil es ein Engel war, der mit ihm sprach. Und Freunde, denk nicht und glaubt nicht, dass der Engel unbedingt als Engel erschien, so in Glitzer und mit viel Licht und Flügeln. Das muss nicht so gewesen sein. Gott kann sehr anders zu mir kommen, in einer ganz anderen Erscheinung, als wie ich es erwarte. Bei Lot kamen die Engel als Männer, in der Form von Männern. 2-3 Männer besuchten ihn. Die Erscheinungen waren nicht immer ganz klar, zum Beispiel, ah ja, das ist ein Engel, oh, das ist ein Mensch. Denkt dran, als Jesus auf die Welt kam, als er geboren wurde, dann wuchs er auf und wurde von Johannes dem Täufer getauft. Dann kam eine Stimme aus dem Himmel und sagte, dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihm ruht mein Wohlgefallen. Und wisst ihr, was die Bibel auch sagt? Einige Leute haben diese Stimme vernommen. Und andere wiederum meinten, das war Donner, was sie gehört hatten. Also es waren diejenigen, die ein Ohr hatten zu hören, die die Stimme Gottes erkannten. Die haben die Worte verstanden, dies ist mein geliebter Sohn. Die anderen, die meinten, das war nur ein Donner in der Luft, das Geräusch von Donner. Und hier meine Frage. Als Jesus zu dir ins Boot hineinstieg, hast du ihn erkannt? Oder dachtest du, das ist nur ein Mann aus der Menge, die da herumstand? Jesus kam auf diese Welt für dich und für mich. Hast du das begriffen, erfasst? Oder lebst du einfach normal weiter und lebst deine eigenen Träume und Vorstellungen? Einige erkennen ihn wohl als Sohn Gottes. Wisst ihr, was ein Mann Gottes einmal sagte? Es macht gar nichts aus. Es macht nichts aus, ob Jesus Christus 1000-mal auf diese Welt gekommen ist, in dieser Welt geboren ist. Wenn er nicht in deinem Herzen geboren ist, dann nützen die 1000 Male nichts. Und ich möchte es nun in Zusammenhang vom Text sagen, wenn er nicht in deinem Boot geboren ist, in deinem Herzensboot, dann nützt sein Kommen gar nichts. Lebst du einfach weiter und betest das Geld an und du bist unehrlich und stiehlst und du bist eifersüchtig auf Leute, die viel Geld haben und du hasst eine Person, die dich übers Ohr gehauen hat und für Jahre lebst du mit diesem Hass im Herzen, weil so und so Geld veruntreut hat, Geld gestohlen hat. Wenn du wohin kommen willst im Leben und du möchtest auch, dass deine Kinder sich gut entwickeln und du möchtest, dass deine Kinder es zu etwas bringen, das ist dir viel wichtiger als Christus in deinem Leben. Und vielleicht ist Jesus gekommen, hat sich zu dir ins Boot gesetzt, aber du hast es gar nicht gemerkt. Du hast sie gar nicht wahrgenommen, sie nie gesehen. Weil du mit deinen Leuten beschäftigt bist, mit deiner politischen Partei, mit deiner Familie, mit deiner Frau, deinen Kindern. Das ist dein Reich. Und dann ist Christus umsonst auf diese Welt gekommen, auf der Erde geboren worden, wenn du dein eigenes Leben führst. Aber hier haben wir gelesen, er kam und setzte sich hin. Er ist nicht nur angekommen, als er geboren wurde an Weihnachten in Bethlehem. Und man kann sagen, er hat für 33 Jahre auf Erden gelebt, mit uns gelebt, mit den Menschen war er zusammen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ausdrücke, aber wir als Christen können sehr oft die schwierigste Gruppe Leute sein. Und wir sind so oft nicht dankbar für das, was Gott tut, und wir erkennen ihn nicht als Sohn Gottes. Es gibt eine sehr starke Bewegung zur Zeit, wo es heißt, man soll nicht Weihnachten feiern. Jetzt wird so interpretiert, dass Weihnachten eigentlich ein Feiertag für die Heiden war, die Ungläubigen, und da haben sie den Sonnengott angebetet, und die Christen haben das dann übernommen, adoptiert. Wir Christen können oft die schwierigsten Leute sein. Wir zanken miteinander, wir kritisieren einander, sehen Fehler beieinander und stechen uns in den Rücken. Und es ist eigentlich nicht wahr, was diese Bewegung sagt. »202 Jahre nach der Geburt Jesu Christi wurde der 25. Dezember bestimmt als Weihnachtstag.« Ein römischer Historiker, Hippolytas, der hat Folgendes darüber geschrieben. Er sagte, der Dezember 205 wurde bereits Weihnachten gefeiert. Wisst ihr, wann Weihnachten in etwas Heidnisches verändert wurde? In 274 wurde das zum ersten Mal erwähnt in den historischen Büchern. Also schon 202 nach Christus feierten sie Weihnachten. Und in 274 da hat der Fürst der damaligen Zeit es verändert. Der Kaiser, und sagt er, wir wechseln das jetzt und wir beten den Sonnengott an und Mond. Und dieser Geist hat sich unter den Christen verbreitet wie ein Buschfeuer und dass die Christen das nun annehmen und glauben, dass man Weihnachten nicht mehr feiern sollte, zerstört etwas Wunderbares. Wir sind unsere eigenen Feinde. Wisst ihr, wo eine der größten Mosken steht in dieser Welt? In der Türkei. Die Hagia Sophia Moschee. Bevor war es eine der größten Kirchen der ostorthodoxen Christen. Und jetzt ist es eine Moschee, weil die Muslims die Türkei erobert haben. Und sie haben diese Kathedrale in eine Moschee verwandelt. Und was sagen wir als Christen dazu? Oh, das war ein großer Verlust. Die Muslims haben uns die Kirche, die Kathedrale weggenommen. Aber hört auf mich. Wenn es eine Moschee war, wäre es eine Moschee gewesen in einem christlichen Land und dann hätte man die Moschee als Kirche umgebaut und dann hätten die Christen wieder was zu sagen gehabt und gesagt, oh, das ist verkehrt, das war eine Moschee, die können wir jetzt nicht als christliche Kirche gebrauchen. Nein, da waren ja früher die Muslims drin. Das ist der Geist des Dornbusches unter den Christen. Was meine ich damit? Was bedeutet das? Das ist ein Busch wie eine Brombeere. Ich will aber vor euch noch eine Geschichte erzählen. Der Herr Jesus ist nicht nur ins Boot gestiegen und hat sich hingesetzt. Nach einiger Zeit hat er sich umgewandt und sagte zu Petrus, Petrus, jetzt fahr aufs Wasser hinaus, wo es tief ist, und geh und fische, fang Fische. Wie hat Petrus auf diesen Befehl reagiert? Hat er zu ihm gesagt, Meister, ich glaube, Sie müssen irgendwo anders hingehen. Ich bin ein Fischer, ein Berufsfischer mein Leben lang. Sie sind ein Schreiner. Gehen Sie lieber dahin, wo Sie verstehen, was man machen muss. Wenn du erkennst, dass Jesus bei dir im Boot ist, wenn du ihn angenommen hast als Jesus Christus in deinem Boot, dann wird das nicht das Ende deiner Geschichte sein. Jesus wird dann anfangen, dich zu lehren und dir Anweisungen zu geben, wie zu leben und was du tun sollst. Und sehr viele, genau an dem Punkt verlieren sie es und gehen in die Irre. Ja, sie wissen, Jesus ist in meinem Lebensboot. Und jeden Sonntag gehen sie zum Gottesdienst, treu und fleißig zur Kirche. Jeden Sonntag, Jesus ist ja bei mir im Boot, höre ich eine Predigt. Aber dort liegt nicht das Geheimnis. Wenn er wirklich bei dir im Boot ist, dann wird er anfangen, mit dir zu reden, dich zu lehren und dir ganz konkret sagen, tu dies, tu das, wird dich anweisen. Und vielleicht geht das ganz gegen deine Vorstellung und dein Denken, deine Überzeugung. Heirate nicht so, wie die Welt es macht. Ich, sagt Jesus, habe nichts zu tun mit der Art und Weise, wie Hollywood heiratet. Heirate so, wie ich es möchte. Wann ich es möchte, wie ich das möchte und heirate die Person, die ich für dich habe. Und wisst ihr, Freunde, erst als Petrus anfing, dem Herrn zu gehorchen, entgegen seiner persönlichen Überzeugung, seinem Wissen, seinem Denken, fing er an, Frucht in seinem Leben zu ernten. Wenn wir Jesus nicht gehorchen, liebe Freunde, darf ich es wagen zu sagen, dann nützt es gar nichts, dass Jesus bei dir im Boot sitzt, wenn du ihm nicht gehorchst und ihm folgst, seine Anweisungen befolgst. Wenn du ihm erlaubt hast, ihn in dein Boot zu kommen, und dann hast du ihn als Jesus Christus erkannt, das ist der zweite Punkt. Und wenn du ihm dann drittens die Gelegenheit gibst, dich zu lehren, dir klare Anweisungen zu geben, dich zu instruieren, und viertens, wenn du ihm dann gehorchst, ihm folgst, tust, was er sagt, dann wird dein Leben anfangen, Frucht zu tragen. Sonst wirst du wie eine große Eiche. Du wirst dann vielleicht eine große Eiche, die Schatten geben kann für Leute, die sich unter dir setzen können, ausruhen können. Wenn du Jesus aber nicht folgst, dann bist du wie ein Brombeerstrauch, der nur Fehler bei anderen sieht. Was geschah, als Jesus Petrus instruierte und Jesus seine Anweisungen ausführte? Sie haben viele Fische gefangen und danach haben sie ihre Boote verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Du kannst so oft im Gottesdienst sitzen, wie du willst, bis du blau wirst im Gesicht. Aber wenn du Jesus nicht nachfolgst und ihm gehorchst und tust, was er sagt, wirst du nie irgendwo hinkommen in deinem Leben. Als Jesus die Jünger in einigen Minuten rief, da hat sich ihr Leben total verändert. Aus ihrem Leben als Berufsfischer wurde plötzlich ein ganz anderes Leben. Sie gingen in eine völlig andere Richtung. Sie folgten Jesus. Wo er hinging, da gingen sie auch hin. Und dann wirst du ein Segen werden und sein wie eine große Eiche. Und nun möchte ich euch die Geschichte vorlesen. Es gab eine junge Eiche, die wuchs im Wald. Und die Eiche freute sich, als sie Frucht trug, Eicheln an ihr wuchsen. Und dann eines Tages wuchs ein Brombeerstrauch, eine wilde Brombeere wuchs in der Nähe der Eiche. Die wachsen hier in Südafrika, sind so kleine Beeren, ähnlich wie Brombeeren. Und sie haben die grünen Blätter und Stacheln. Und die Eiche wuchs größer und größer, wurde immer größer. Und dann fing die wilde Brombeere an zu sprechen. Schau nur mal, wie viel Platz diese Eiche einnimmt. Denkt euch mal, stellt euch mal vor, wie viel Nahrung dieser Baum aus der Erde zieht, so sprach die wilde Brombeere mit den anderen Pflanzen, Nahrung, die wir auch nötig hätten, und sie nimmt so viel Platz ein hier im Wald. Erkennt ihr, durchschaut ihr diesen Geist, Freunde? Anstatt dankbar zu sein für den Eichenbaum, kritisiert die Brombeere den Baum. Und einige Pflanzen, die unter der Eiche wuchsen, die sagten, nein, nein, der Schatten der Eiche hilft uns zu wachsen, gesund zu bleiben. Es ist ein kühler Ort, sehr angenehm für uns, hier zu sein und hier zu wachsen. Und die Tiere, an heißen Tagen, so wie heute bei uns in Südafrika, wo es sehr heiß ist und wir schwitzen, da hilft es den Tieren, wenn sie sich unter diesem Baum hinlegen können und sich abkühlen. Und die Vögel, die können ihre Nester im Baum bauen. Freunde, was ich euch dadurch versuche zu erklären und zu sagen, ist dieses: Was bedeutet es, Frucht zu tragen? Was bedeutet es, Frucht zu tragen? Diese große Eiche war ein Segen für alle in ihrer Umgebung, für die Pflanzen und die Tiere und die Frucht, die Eicheln, die auf ihr wuchsen. Das war Nahrung für die Tiere. Die Eiche war nur profitabel für alle. Und wenn du mit Jesus im Boot bist und wenn du ihm den Raum gibst und das Recht, dir zu sagen, was du tun sollst, dann wirst du anfangen, Frucht zu tragen. Dann wirst auch du ein Segen sein für deine Umgebung, für die Leute um dich herum. Und dann kannst du ihnen sogar vielleicht Arbeitsplätze verschaffen, ihnen ein Einkommen ermöglichen, ein regelmäßiges Einkommen. Und dadurch können sie sich Kleider kaufen, für ihre Familien sorgen, Essen auf den Tisch bringen. Und du kannst dich dann um Leute kümmern, ihnen helfen und sie aufbauen und nicht etwas von ihnen wegnehmen. Und das hat also die wilde Brombeere zur Eiche gesagt. Aber das, und die Brombeere hörte, was die anderen sagten, die Pflanzen und die Tiere. Aber das war nicht genug für die Brombeere. Und genauso ist es bei den Menschen. Jemand, der den Geist einer Brombeere hat, wird nie, nie, nie zufrieden sein. Dann sagte die wilde Brombeere, also alles, was ich weiß und was ich hier sehe, ist, dass die Eiche so viel Platz wegnimmt, Platz, den ich hätte brauchen können, ich hätte mich ausbreiten können und mich vermehren, aber wegen der Eiche geht das nicht. Ist dieser Geist nicht vielleicht in dir? Wenn du dein Leben unter die Lupe nimmst, wenn du dein Alltagsleben anschaust, frag dich mal, bist du ein Segen für andere? Oder verbreitest du den Krebs genauso wie die Brombeere? Und dann sagte die Brombeere weiter, ich sehe nur, wie die Eiche ihre Äste ausbreitet, so tut, wie wenn die ganze Welt ihr gehört, wie wenn ihr das zusteht. Und ich sage, haut die Äste ab, fällt diesen Baum, fällt ihn, und wir Brombeeren, wir sollen hier übernehmen und diesen Ort bewachsen. Aber dann sagten die um ihn herum, aber du vergisst, wie viel Nahrung dieser Baum allen Tieren gibt. Da kommen verschiedene Tiere, Eichhörnchen und andere, und fressen die Eicheln. Viele Tiere leben davon, auch Wildschweine. Und schau mal, wie dann die Tiere wieder ein Segen sind. Und weißt du, was dieser Baum auch noch tut? Er gibt nicht einfach, zögernd. Nein, der Baum gibt gerne und freudig. Nun, Freunde, antwortet ehrlich und aufrichtig. Ist dein Herz und sind deine Sinne und deine Gedanken so, deine Argumente wie bei der Brombeere, wo immer du hingehst und hinkommst, die Musik, die du zuhörst, die Worte, die aus deinem Mund kommen, bringt alles von dir Leben? Bringt alles Leben, was von dir kommt? Ich werde nie vergessen den Tag, als ich noch ein junger Christ war. Da habe ich an einem Abend bis spät in die Nacht zusammen mit einem Spezialisten gearbeitet. Und wisst ihr, was ich dann bemerkt habe? Da habe ich plötzlich gemerkt, dass der Geist der Brombeere in mein Leben, sich in mein Leben hineinschlich. Wie habe ich das gemerkt? Ich habe nicht Lügen erzählt, aber ich habe die Wahrheit etwas verändert, dass ich nicht so schlecht rüberkam, wie es eigentlich war. Ich wollte mich einfach besser darstellen. Und ich bemerkte, dass während mehreren Wochen diese Tendenz wuchs. Und dann habe ich mir gedacht, hey Albi, du hast wieder etwas gesagt, was eigentlich nicht ganz wahr ist. Ja, es ist schon wahr, aber du hast es leicht verdreht, damit du besser erscheinst und einen besseren Eindruck erwächst, als was du eigentlich bist. Und dann habe ich selber mit mir gesprochen. Erst dachte ich, werde ich vielleicht verrückt, wenn ich anfange, mit mir selber zu sprechen? Und dann dachte ich, nein, David hat auch mit sich selbst, mit seiner Seele gesprochen. Und zum Beispiel hat David zu sich gesagt, habe Mut, meine Seele, und anderes. Dann habe ich mit mir selber gesprochen und sagte zu mir, Albi, wenn du nicht hören willst, dann musst du es fühlen. Und das haben meine Eltern mir immer gesagt, wenn ich nicht hören wollte. Wenn du nicht hören willst, dann musst du fühlen. So haben meine Eltern gesagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Es gibt ja auch dieses deutsche Sprichwort. Und einmal haben sie es mir heiß gemacht, habe es auf meinem Hintern gespürt und dann sind mir die Augen aufgegangen. Und dann habe ich zu mir selber gesagt, gut Albi, wenn du nicht hören willst, dann musst du es fühlen. Dies ist der Geist der wilden Brombeere, die langsam aber sicher in deinem Leben, deiner Seele, deinem Herzen übernimmt. Ab jetzt, jedes Mal, wenn du eine halbe Wahrheit sagst, gehst du zurück zu der Person und machst es klar. Entschuldigst dich und sagst, es tut mir leid. Ich habe nur die halbe Wahrheit gesagt. Eigentlich war es so und so und so. Das ist die Wahrheit. An einem Abend war ich, wie schon erwähnt, im Spital, hatte ich Dienst, spät nachts um 11 zusammen mit dem Spezialisten. Und dann hat der Spezialist mir eine Frage gestellt. Und dann habe ich ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich weiß nicht, was der Grund war. Vielleicht wollte ich bald nach Hause kommen. Ich war müde. Und als ich halbwegs auf dem Heimweg war, da plötzlich ging es mir auf. Hey, das war's ja. Jetzt hast du nur die halbe Wahrheit gesagt. Und dann dachte ich, nein, ich kann doch jetzt nicht zurückfahren, zurück ins Spital. 11 Uhr, 12 Uhr nachts, zurück ins Spital. Vielleicht schläft der Spezialist schon. Dann habe ich zu mir gesagt, nein, das macht gar nichts aus. Du gehst jetzt zurück zum Spital und bringst diese Sache in Ordnung und klärst die Sache auf. Ich bin nach Hause gegangen, habe mein Telefon genommen und habe diesen Arzt angerufen. Und ich sagte, Entschuldigung, dass ich dich jetzt noch störe. Du hast viel gearbeitet, du bist müde, aber erinnerst du dich, als du mich das und das und das gefragt hattest? Da habe ich geantwortet und habe dir das und das gesagt. Das war nicht die ganze Wahrheit. Eigentlich habe ich die Sache so ein bisschen zu meinen Gunsten verdreht. Freunde, es ist 2 oder 3 Mal noch geschehen und danach war Schluss damit. Es ist nie wieder passiert in meinem Leben. Es aus meinem Leben verschwunden, diese Schwäche und dieser Geist der wilden Brombeere. Und vergesst nicht, dieser Geist, der schleicht sich langsam hinein, so ganz verdeckt, versteckt. Und die Eiche hat ihre Früchte gerne und umsonst allen Tieren gegeben. Freudig, großzügig. Vor einigen Jahren hat Onkel Erlo, Missionar Erlo Stegen, etwas von der Kanzel rund gesagt, was ich nie vergessen werde. Das war zur Zeit, als Ronald Reagan Präsident wurde in Amerika. Präsident Ronald Reagan sagte, viele Leute schauen auf große Firmen und erfolgreiche Geschäfte als solche, die Leute ausbeuten und die nur alles zu ihrem eigenen Vorteil machen und die das nur das Geld der Leute wollen. Aber sie erkennen nicht, dass die großen Firmen wie die Lokomotiven eines Zuges sind. Und sie geben vielen Leuten Arbeit, ein Einkommen, Existenz zum Leben. Und wenn es gut geht mit großen Firmen, dann geht es normalerweise auch mit dem Volk gut, mit den Leuten. Aber wenn der Geist der wilden Brombeere in jemand hineinschleicht, dann wird so jemand blind. Und als die Eiche zur wilden Brombeere sagte, aber schau, ich gebe doch freiwillig und gern und großzügig von meinen Früchten allen Tieren, die kommen und hungrig sind. Ja, ja, sagte die Brombeere, genau, genau. Das ist es genau, was ich meine. Du gibst alles umsonst weg. Warum sollten wir alles umsonst hergeben und einfach mit allen teilen, wenn Leute zu uns Brombeersträuchen kommen, dann stechen wir sie mit unseren Dornen, wenn ihre Hände nach unseren Früchten greifen. Wir geben nichts umsonst weg. Oh Freunde, wenn ich daran denke, wie viel Leute alles umsonst hier auf der Mission bekommen haben, während Jahrzehnten, gratis, frei, haben sie hier gelebt und alles bekommen. Aber vergessen wir für einen Moment die Mission. Wie sieht es in deinem persönlichen Leben aus? Ist Jesus noch bei dir im Boot? Hörst du noch auf das Kind, das in Bethlehem geboren worden ist? Oder ja, du behältst ihn wohl in deinem Boot, aber du gehst, wohin du willst, du tust, was du willst, benimmst dich, wie es dir passt. Und hier ist die große Tragödie. Die Eiche war noch jung, noch ein junger Baum. Und dann fing dieser junge Baum an, sich selbst zu fragen, warum soll ich eigentlich die Eicheln umsonst weggeben, meine Frucht? Ja, warum verlange ich nichts dafür? Warum? Und warum soll ich allen Tieren Schatten geben? Unterschlupf. Was tun sie eigentlich für mich? Ja, ich gebe immer. Aber was tun sie für mich? Was geben sie mir? Dieser Geist zu geben, einfach zu geben, freudig zu geben und nichts zurückzuerwarten, das ist der Geist des Kindes, das in Bethlehem geboren ist. Aber jetzt in der Geschichte vom Baum, hier ist der traurige Punkt. Der Baum fing an, sich zu ändern, wurde beeinflusst. Und wenn die müden Kühe und Pferde kamen, um im Schatten der Eiche Ruhe zu finden, sich zu erholen, dann sagte die Eiche, geht weg. Ihr könnt nicht einfach nur hierher kommen und hier euch breit machen. Geht, sucht euch einen anderen Platz. Und wisst ihr, was dann geschah? Langsam aber sicher ist der Saft im Baum, im Stamm, in den Ästen anders geworden. Er hat sich verändert und wurde giftig. Kann ich das noch einmal sagen? Das größte Vorrecht, was wir von Jesus bekommen, wenn wir ihn annehmen, wenn wir Jesus im Herzen haben, dann bekommen wir von ihm den Geist und das Vorrecht, anderen zu dienen. Das ist ein Vorrecht, ein großes Vorrecht. Und wenn der Teufel dich von dieser Haltung und Überzeugung beraubt hat und du fängst jetzt an, überall Fehler zu sehen und du kritisierst hier und dort und siehst nur noch Verkehrtes, dann hast du dich in eine wilde Brombeere verwandelt. Möge Gott uns helfen, Geschwister, Brüder und Schwestern. Dass keine wilde Brombeere unseren Lebenssaft verwandeln kann in etwas Giftiges. Wir als Christen. Und dann wurde die Eiche sauer und sagte unfreundlich, geht weg, geht woanders hin. Ich kann meine Frucht nicht mit euch teilen. Ihr könnt bei mir auch nicht mehr Unterschlupf finden, bei mir, euch ausruhen. Und dann hat der Baum angefangen auszutrocknen. Seht ihr, Jesus ist vielleicht bei dir im Boot, aber wenn du nicht ihm weiterhin gehorsam bist und egal, ob du seine Anweisungen verstehst oder nicht, ob sie dir als unlogisch und dumm vorkommen, wenn du ihm nicht gehorchst, wird dein Leben sich in etwas Saures verwandeln. Und die Jahreszeiten kamen und gingen, das Jahr vollendete und ja, der Baum wurde immer kleiner und wurde schrumpflich. Und dann kamen die Winde und sagten, gebe, gebe, oder wie sonst wirst du empfangen? Segne, segne, wie anders wirst du Segen empfangen? Und der Baum, der trocknete auf, verschrumpfelte. Und die letzten Worte, die er sagte, waren, warum soll ich umsonst geben? Warum soll ich einfach geben um nichts? Und der Baum verfaulte und konnte keine Frucht mehr produzieren. Vielleicht ist der Teufel in dein Herz gekommen und es ist ihm gelungen, dich zu vergiften. Und der Teufel hat dich ganz verdreht. Du läufst rum und verkündigst stolz, wie viel Mädchen du schwanger gemacht hast. Ist das der Stolz deines Lebens, dass du 6 Kinder hast, überall verstreut in deinem Land? Denkst du wirklich, das ist eine Ehre, das ist ein Erfolg, du hast was erreicht dadurch? Du hast die Aufgabe deines Lebens verfehlt, den Lebenssinn verloren. Du hast dich was Lebensfeindlichem hingegeben. Das ist nicht der Weihnachtsgeist. Nun möchte ich euch noch eine zweite und letzte Geschichte erzählen. Es gibt die Geschichte von einer Spinne. Und die Spinne hat probiert, zwischen 2 Straßenlaternen ein Spinnennetz zu spinnen. Entschuldigung, es waren 2 Signalpfosten und zwischen ihnen war die Eisenbahnschiene, die Eisenbahnlinie. So auf jeder Seite der Schienen war ein Pfahl mit Signalen. Und dann ist die Spinne an einem Pfahl hochgeklettert. Vielleicht steigst auch du einen Pfahl hoch. Es ist schwierig, du kletterst in die Höhe, aber du tust das alles nur für deine Familie und für deine Ehre. Und der Teufel gibt dir nicht einfach Geld. Du musst dafür schwitzen. Also, schließlich hat es die Spinne geschafft und sie kam oben am Pfosten an. Aber sie wollte auf die andere Seite kommen. Und dann fing die Spinne an, einen Faden zu spinnen und so hin und her zu schwingen. Und schließlich ist es ihr gelungen. Sie landete auf dem anderen Pfosten, auf der anderen Seite der Schienen. Und als es ihr gelungen war, gerade war sie gelandet, da kam der erste Zug und fuhr vorbei und der Faden war natürlich zerrissen, verschwunden. Und die Spinne war geduldig und hat wieder von vorne angefangen, hat es wieder probiert. Und jedes Mal, wenn sie mit dem Faden auf der anderen Seite ankam, es ihr gelang, auf den anderen Pfosten gegenüber sich zu schwingen, kam ein Zug und hat ihr Werk wieder zerstört. Das ist mehrmals passiert. Und schließlich kam eine Zeit, wo keine Züge für eine Weile auf diesen Schienen fuhren. Und dann konnte die Spinne ein wunderbares Spinnennetz spinnen zwischen diesen beiden Signalpfosten. Wisst ihr, Spinnen können wunderbare Netze spinnen. Das sind wahre Kunstwerke. Und es gibt Spinnennetze, die haben so wie Ringe und die Ringe werden immer größer. Und ganz besonders am Morgen, wenn da Tautropfen am Spinnennetz hängen, dann sieht das so hübsch aus. Es ist ein wunderbares Bild anzuschauen. Und dann, wenn die Sonne aufgeht, dann reflektiert das Licht in diesen Tautropfen und man sieht verschiedene Farben. Einfach prächtig. So ist es dieser Spinne also schließlich gelungen, dieses wunderbare Spinnennetz zu spinnen. Aber leider hielt das Spinnennetz nicht lange. Und ein Zug fuhr vorbei, schwupp, alles war kaputt. Der Zug hat das Spinnennetz mitgerissen. Freunde, Gottes Plan für diese Welt ist wie dieser Zug. Nichts, was ein Mensch schafft, was Menschen schaffen, stoppt Gottes Plan. Egal wie viel Zeit du daran verwendest, die hübschsten Sachen zu schaffen, zu kreieren, du kannst Gottes Werk sogar angreifen durch die Medien und durch Internet, Social Media, aber heute sollst du wissen, dass der Plan Gottes wie dieser Zug durch diese Welt fährt und nichts, was Menschen probieren und tun, kann Gottes Plan von der Ausführung und Erfüllung stoppen. Und wenn Gott nicht seinen Willen durch dich schicken kann in diese Welt und er lässt dir die Zeit, deine Netze zu spinnen. Und du gibst ein Vermögen aus an dir selber für deinen Haarstil und für dein Make-up, Foundation-Salbe und Kleider. Und du verwendest dein ganzes Geld, dich hübsch zu machen. Und du bist so intelligent, begabt. Du bekommst eine Auszeichnung nach der anderen und deine Kinder ebenfalls Ehrentitel. Aber eines Tages, am Gerichtstag, wenn du vor dem großen Thron, heiligen Thron Gottes erscheinen musst, vor dem Richterstuhl Gottes, dann kann Gott den Zug seines Lebensplans durch dein Netz schicken. Und dann wird's dir klar werden, ich habe mein Leben vergeudet. Ich habe nichts geschafft während meinem Leben, was von Ewigkeitswert ist. Es ist alles verloren. Ich habe nicht für Gott gelebt. Alles war vergänglich. Mein Leben hatte keinen Wert, keinen Inhalt. Aber ich möchte es noch weiter erklären. Der Zug ist nicht nur der Wille Gottes für diese Welt. Diese Erweckung ist auch wie dieser Zug. Wie ein Zug. Und Freunde, ihr werdet es nicht schaffen. Es wird euch nicht gelingen, diesen Zug zu stoppen. Egal, was für eine Strategie du hast und verfolgst, wie viele Millionen du auch darin investierst, dieses Werk zu stoppen, es wird dir nicht gelingen. Gottes Zug wird weiterfahren und vorwärts gehen. Es genügt auch nicht nur zu sagen, oh, ich höre jetzt auf, meine Netze zu bauen, weil Gottes Zug fährt sowieso weiter und durch. Also das gebe ich jetzt auf. Netze zu spinnen. Und dann stehst du auf der Seite und beobachtest den Zug Gottes, wie sie hin und her fahren. Und du sagst, ach, wenigstens baue ich keine Spinnennetze mehr, stehe nicht mehr im Weg, ich hindere Gottes Werk nicht mehr. Nein, das ist nicht genug. In Erweckung wird mehr von dir erwartet. Du musst in den Zug steigen der Erweckung. Du musst einsteigen. Du musst Gottes Herz haben, Gottes Leidenschaft und seine Ziele und Träume. Du musst ein Herz nach Gottes Sinn haben. Es genügt nicht, dass du nur sagen kannst, ich stehe den Zug nicht im Weg. Nein, dann hast du am Ziel vorbeigeschossen. Du musst auf den Zug steigen, du musst einsteigen, du musst mit dem Zug mitfahren, damit wir zusammen mit Gott arbeiten können, damit wir eins sind mit Gott und dass Gott sein Ziel mit uns und durch uns erreichen kann. Kannst du dir vorstellen, eine Spinne auf dem Zug? Was nützt eine Spinne in einem Zug? Es kann nicht Kohle laden, dass der Dampf die Dampflokomotive fährt. So fühlte ich, als ich mein Leben Gott übergab. Ich fühlte mich völlig daneben, wie eine Spinne in einem Zug. Fehl am Platz. Und das Verlangen zu sündigen war so schnell da, kam so natürlich. Und das war Teil meines Wesens, meines Charakters, meiner Natur. aber auf in Gottes Zug zu sein und dass mein Leben von Bedeutung sein könnte in Gottes Reich, das fühlte sich in mir an, wie dass es gegen meine Vorstellung, mein Gefühl ging. Und ich weiß nicht, wie oft ich zu Gott sagte, oh Herr, ich weiß einfach nicht, wie ich als Christ leben kann. Die Welt ist in mir und alle Begierden. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich als Christ leben kann und ich weiß nicht, wie ich hier leben soll. Und der Herr kam nicht zu mir und hat mich getröstet, mir auf die Schulter geklopft und gesagt, oh du armer Kerl. Eines Tages habe ich die Bibel geöffnet, als ich mich so fühlte, als mir so schlecht zumute war. Da las ich, es ist gut für einen jungen Mann, sein Kreuz in seiner Jugend zu tragen, seine Last in der Jugend zu tragen. Ich sagte aber, Herr, ich dachte, du wirst die Tränen abwischen. Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Es ist gut für einen jungen Mann, sein Joch zu tragen in seiner Jugend, wenn er jung ist. Aber Gott hat mir dieses Verlangen gegeben in mein Herz, dass ich Teil sein möchte von einer gottgewirkten Erweckung, von diesem besonderen Werk. Und ich kam hierher als junger Mann. Vielleicht war ich auf der Mission für etwa 6 Monate und ein anderer jüngerer Mann kam auch hierher, aber auch von der Stellenbosch Universität. Wir hatten beide die gleichen Auszeichnungen und ich war eher zurückgezogen und scheu. Meine Mutter hat mich gelehrt, dass man sich nicht vorschiebt. Sie hat mich gelehrt, lass Leute dich erst einladen. Aber der andere Bruder, der kam, der war buchstäblich das Gegenteil von mir. Das vorübergesetzte. Und wenn Pastor Missionar Stegen einen Missionseinsatz hatte, mit dem Chor unterwegs war, zu predigen, und dann wartete ich auf ihn, mich einzuladen, ob ich mitkommen möchte. Der andere war gar nicht so. Er ging ganz frei zu Onkel El und sagte, ich höre, du gehst mit dem Chor, darf ich mitkommen? Und Missionar Stegen war glücklich und sagte, gerne, du bist herzlich willkommen, du darfst mitkommen. Und wisst ihr, was dann in meinem Herzen geschah? Und da habe ich zu mir gesagt, Albi, du musst das hinter dir lassen, was du kennst und nicht kennst, magst und nicht magst und wie du erzogen worden bist. Vergiss das. Der Zug der Erweckung fährt, der ist unterwegs. Wenn du hier sitzt und wartest, bis du auf eine bestimmte Art und Weise behandelt wirst, dann wird der Zug an dir vorbeifahren, wegfahren und du wirst zurückbleiben. Wisst ihr, was sehr oft der Grund ist für Sünde im Leben eines Menschen? Nicht unbedingt eine große Sünde, aber einfach die Tatsache, es geht mir gegen den Strich. Sachen werden nicht so gemacht, wie ich es möchte und wie ich es verstehe und wie ich es gewohnt bin. Und an jenem Tag, als mir dieses Licht aufging, da habe ich verstanden, Albi, wenn du Teil dieser Erweckung sein möchtest, dann musst du einsteigen bei diesem Zug. Du musst sicher sein, dass du mit diesem Zug mitfährst, sonst bleibst du zurück. Sonst verpasst du deine Gelegenheit. dann du wirst nicht die Herrlichkeit erleben, die Gott für dich bereit hat. Du wirst die Wunder nicht miterleben unter schwarzen und weißen Menschen. Und wisst ihr, was für mich das ernsteste Warnlicht war, das klarste Warnlicht, wenn ich Pastor Stegen anschaute, dann sah ich in ihm einen Mann, der sprang auf den Zug Gottes, der stieg ein und bezahlte jeden Preis. Ihm war kein Preis zu hoch, zu teuer. Er wollte auf Gottes Erweckungszug sein. Er sah nicht nur da als Leiter und hat alles so organisiert, dass es bequem war für ihn und dass er ein angenehmes Leben hatte. Nein, überhaupt nicht. Er hat sich selbst verleugnet. Egal, wie hoch der Preis war, den Gott von ihm forderte, er war bereit, ihn zu bezahlen. Und er verstand, was es bedeutet, was es kostet, in Gottes Reich zu sein, wie hart es manchmal sein konnte, wie es dich an deine Grenzen bringt und über deine Grenzen hinaus. Und das hat es mir klar gemacht. Du kannst die Richtung des Zuges nicht ändern. Du kannst den Zug nicht lenken. Entweder du springst rauf, du steigst ein oder du bleibst zurück. Warst du schon bereit, alles zu opfern, damit du auf diesem Zug mitfahren kannst? Als Jesus Christus als kleines Kind auf diese Erde kam, da kam er, um den Plan seines Vaters auszuführen. Er wollte in den Plan seines Vaters hineinpassen. Er wollte das Ziel, das sein Vater verfolgte, ausführen und erreichen. Und die Bibel sagt uns sogar, er musste gehorsam lernen. Könnt ihr euch das vorstellen? Er ist Gott, er ist selber Gott. Er ist einer der drei Einigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott selber musste herabkommen und in dein und mein Boot steigen, damit er lernen konnte, gehorsam zu sein, ohne zu sündigen. Er ist auf Gottes Zug gesprungen. Ihm waren die Kosten nicht zu hoch, die Erniedrigung, dass er verspottet wurde und geschlagen und er wurde ausgelacht, er hat gelitten. Er blieb auf Gottes Zug, obwohl er selbst Gott war, Gottes Sohn und Menschensohn. Freunde, wollt ihr zurückbleiben und euer eigenes Leben leben? Hier ist meine Frage an euch, die ich stellen möchte. Zu welcher Gruppe gehörst du? Gehörst du zu den Leuten, die da sitzen und klagen und schimpfen und sagen, mein Netz wird immer kaputt gemacht? Oder gehörst du zu der Gruppe Menschen, die Feinde des Zuges Gottes geworden sind, die sitzen und klagen und murren über Gottes Zug? Oder gehörst du zu denen, zu der Gruppe, die auf den Zug von Gottes Willen einsteigen und alles geben, sich völlig hingeben, dass Gottes Wille geschehen kann? nach seinem Willen, nach seinem Wohlgefallen. Vor über 2000 Jahren kam Jesus in diese Welt, auf diese Erde und stieg in unser Boot, in unser Lebensboot. Und er stieg in Gottes Zug ein und blieb in diesem Zug. Und dies ist mein Gebet, Herr, komme, was wolle. Sei gnädig, sei mir gnädig, dass ich auf deinem Zug, in deinem Zug bleibe. So nutzlos, wie ich denke, ich bin, wertlos, so klein, wie ich mich sehe, ich möchte dort sein, wo du mich haben willst. Und Freunde, mit dieser Corona-Pandemie, gebt nicht den Mut auf. Verliert nicht die Hoffnung, trotz aller Schwierigkeiten und auch die Finanzen in Südafrika und auf der Welt. Gebt nicht die Hoffnung auf. Gottes Zug fährt weiter und er fährt dorthin, wo Gott ihn hinführt und steuert. Und irgendein Aufwand, irgendetwas, was diesem Zug im Wege stehen möchte, ob das durch Leute ist, von Völkern, von Regierungsleuten, nichts und niemand kann Gottes Zug stoppen. Er wird dahin fahren, wo Gott ihn bestimmt hat, und das Ziel erreichen, weil es Gottes Zug ist. Das war für mich der große Segen dieser Weihnacht, als ich in diesen Tagen die Gottesdienste, die Predigten hörte, wie ich hörte, wie Christus kam und wie die Engel gesungen haben für die Hirten. Und ich sagte, Herr, du hast einen Punkt in der Menschheitsgeschichte erreicht, wo es keine Hoffnung mehr gab, menschliche Hoffnung und Hilfe. Wunderbare Männer Gottes und Menschen Gottes sind gekommen und wieder gegangen. König David kam und starb und Propheten kamen und gingen. Menschen waren verloren und es gab nur eine Hoffnung. Und das war, dass die Hilfe direkt aus dem Himmel kam, ohne das Zutun eines Menschen, menschlicher Hände oder eines menschlichen Leiters. Und Gott sandte seine Engel, zu sagen, Friede auf Erden, allen Menschen. Es ist, wie wenn Gott sagt, dass niemand, dem du vertrauen kannst und auf den du deine Hoffnung setzen kannst. Ich gebe dir jetzt die Hoffnung, dass ich werde dir helfen. Ich bin die Hilfe, möge Gott uns gnädig sein.
What a wonderful message.
Welch wunderbare Botschaft war das. Und wir könnten noch einfach lange sitzen und weiterhören und noch viel zuhören. Und wir danken Gott, dass er seinen Knecht so ausgerüstet hat mit diesen Worten und dass er uns diese Botschaft bringen konnte. Und man möchte beinahe sagen, Doktor, du kannst wieder im Kuchlane haben, Grippe, Krankheit. Wenn das die Frucht davon ist, dass du uns eine solche Botschaft bringen kannst danach. Meine Gedanken gingen zurück in die 80er Jahre. Und ich dachte an die Zeit, wo Dr. Albi kam, und ich dachte an unseren Leiter und wie ich gesegnet war durch ihn. Das Jesuskind ist gekommen, um Leben zu bringen, Licht zu bringen. So wie wir gehört haben, er ist Gott und er möchte Gott sein in deinem und in meinem Leben. Wir können Gott nur danken und ihn loben und preisen für die vergangenen Tage, für die Gottesdienste, diese Serie von Predigten, die wir hören durften. Und wir danken Gott für sein Wirken und für die, die er bewegt hat und aufgestachelt hat sozusagen und neu in ihnen das Verlangen geweckt hat, diese Botschaft hinauszurufen in die Welt und zu verbreiten. Möge Gott weiterfahren. Wir rufen ihn an und bitten ihn, dass sein Werk und sein Geist weiter wirken möchte in dieser finsteren Welt, dass Gott Licht und Leben bringen kann, so wie dieser Zug, von dem wir gehört haben. Möge Gott weiter Leben, Licht und Hoffnung bringen. Und ich dachte, als ich unserem Bruder Dr. Albi zuhörte, dachte ich, ich würde mich nicht schämen, einen Vater wie ihn zu haben. Wenn du einen Vater hast, der solche Worte sagen kann, reden kann, dann bist du bevorrechtigt. Schrecklich ist es, wenn du dieses Vorrecht verachtest. Ja, das Jesuskind kam wegen der Liebe des Vaters zu uns. Und wir haben viel gelernt von diesem Jesuskind und wir werden gelehrt von ihm fürs praktische Leben, wie unsere Beziehungen sein sollen gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber unseren Eltern und Kindern, und dass Gott doch sein letztes Wort haben kann, dass er das Urteil sprechen kann und dass er zufrieden ist mit uns, dass seine Gunst auf uns ruht, dass alles so geht, wie Gott das möchte. Und er wird am Schluss sagen, ob er zufrieden war oder nicht, am Ende unseres Lebens. So wir danken Gott und bitten, möge doch Gottes Geist in uns neu angefacht, das Feuer angefacht werden. Und wenn du als Kind zum ersten Mal deine Knie gebeugt hast, dich bekehrt hast und dieses Kind in deinem Leben aufgenommen hast, in deinem Lebensboot, nun behandle ihn ehrfürchtig, mit Respekt als den Sohn Gottes. Wir beten. Herr, wir danken dir für die Worte, die du aufs Herz deines Dieners gelegt hast und die uns zum Segen waren. Dadurch können wir sehen, dass du das Wort bist, das Leben, das Licht, und du bist gekommen, um unter uns zu wohnen. Wir bitten dich, Herr, für willige Herzen, so wie Petrus eins hatte, der deinen Ruf gehört hat und hat alles verlassen, hat allem abgesagt, hat seine Boote hinter sich gelassen, seinen Beruf, das Fischen, und folgte dir, ließ sich von dir rufen und nahm die Berufung an. Und er hat dir erlaubt, in sein Boot zu steigen. Und er hat auch auf deine Anweisungen gehört und hatte ein gehorsames Herz. Schenke uns das bitte auch, Herr. Ja, Herr, du bist auf unsere Ebene herabgekommen. Es ist nicht zu schwierig. Wir brauchen nichts opfern. Wir brauchen nicht versuchen, in die Himmel zu steigen. Nein. Du selbst bist zu uns gekommen, herabgekommen. Und bitte hilf uns, dass wir dir würdig leben, dass wir unserer Berufung würdig leben und dass dein Wohlgefallen auf uns ruht. So, Herr, bitten wir dich, bleibe bei uns. Und dass wir von jetzt an Gefäße in deinen Händen sind, dass du uns gebrauchen kannst, wie du willst, und dass wir das sind und so leben, dass du zum Ziel kommst und dass dein Wille in allem geschieht, dass du uns brauchen kannst. Segne alle, die du, Herr, bestimmt hast, dieses Werk zu leiten. Und bitte, Herr, fahre fort, sie weiter zu inspirieren, auch besonders unseren Leiter, der dieses Verlangen hatte, dieses tiefe Verlangen und die Sehnsucht, alles zu geben, dir alles zu weihen. Dir, Herr, Meister und König von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bitte, Herr, wirke über Bitten und Verstehen und damit alles zu deinem Zweck, Ziel und deiner Verherrlichung dient, gebraucht wird und dass dir alle Ehre gebührt. Amen.